Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Sommerpause in der Formel 1, aber ein Pflichtprogramm gibt's noch, Backstage Boxengasse. Und klar, wir wollen noch ein bisschen Revue passieren lassen, was jetzt hier passiert ist. In Spa sitzen im Bus auf der Rückfahrt zu unserem Hotel, da kommen wir gleich dazu. Das ist nämlich auch ein bisschen anders gewesen in diesen Tagen, Sandra, Peter und ich. Ja, aber ganz schön anstrengend, ne?
Definitiv. Wobei es ja so ein ganz anderes Spa-Rennen war, ne? Kein Regen hat's gegeben. Das heißt, man konnte einfach sich mal ein bisschen auf die, ich sag mal, normale Taktik konzentrieren. Und das hat's, finde ich, auch super spannend gemacht, aber halt auf so eine etwas andere Art und Weise. Also ein bisschen ungewohnt für Belgien.
Mit einem Sieger George Russell.
Vielleicht. Kommt ja vielleicht noch was. Also, ja, um das aber einmal nochmal zu sagen, schön intensiv war's, ne? Insgesamt jetzt nach 14 Rennen Formel 1 bis zu diesem Zeitpunkt eine tolle Saison. 7 verschiedene Sieger, die es gab. Max Verstappen natürlich mit den meisten Siegen. Russell jetzt vielleicht die zweitmeisten mit 2 in dieser Saison. Also es geht irgendwie so hin und her. Man weiß vor den Wochenenden nicht, was am Ende rauskommt. Und das ist ja eine der absolut positiven Überraschungen. Weil am Anfang haben wir ja gedacht, Verstappen wird einsam seine Runden drehen. Und es wird wieder die One-Max-Show. Nix dergleichen zu sehen. Red Bull schwächelt. McLaren ist da mit auch interessanten Wendungen innerhalb des Teams. Auf einmal scheint Piastri der starke Mann zu sein. Also wirklich so schöne und tolle Geschichten. Kann so weitergehen.
Ja, zu George Russell, Sandra. Wir waren gerade noch in der Nachbesprechung unserer Sendung. Dann kam plötzlich die Meldung von der Rennleitung. Ne?
Genau, kam eine Meldung von der Rennleitung. Es werden ja alle Autos nach dem Rennen gewogen. Die stehen im Parc Fermé, solange bis sie natürlich auch technisch gecheckt und abgenommen sind. Und bei dem Wiegen kam eben raus, dass nach dieser Entnahme einer bestimmten Anzahl von Litern, die noch eben drin sein müssen, auch im Tank, das Auto zu leicht war. 1,5 Kilo waren es wohl, die es zu leicht war. Und das wird jetzt von Joe Bauer, dem technischen Beauftragten von der FIA, an die Stewards weitergegeben. Und dann schauen wir mal, ob er seinen Sieg behalten kann oder nicht.
Ja, da müssen Teambeauftragte und Teammitglieder dann hin, um dann das Ganze zu erklären. Aller Voraussicht nach Andrew Shoflin, der Chefingenieur, der dann da das Ganze erklären muss, wie es dazu kam. Gab ja in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal Probleme für Sebastian Vettel. In Ungarn war es, der damals Zweiter wurde mit dem Aston Martin und dann kam raus, der Auto auch zu leicht oder beziehungsweise zu wenig Sprit an Bord. Also das sind alles so Dinge, muss man nochmal abwarten. Vielleicht im Laufe des Podcasts gibt es dann eine Entscheidung dazu. Nichtsdestotrotz, was jetzt erstmal steht, sind 2 Mercedes, die vorne waren. Wir haben es ja einigermaßen häufig gesagt, am Anfang der Saison, die ersten 5, 6 Rennen, sind wir ehrlich, hätte ich nie geglaubt, dass mal 2 Mercedes am Ende ganz, ganz vorne stehen.
Nee, definitiv nicht. Ne? Das hatten uns irgendwie alle auch ein Stück weit festgelegt, weil Mercedes wirklich so holprig in die Saison gestartet ist und irgendwann hat man halt diesen richtigen Weg gefunden. Ich glaube, irgendwann um das Imola-Rennen herum und ist jetzt irgendwie auf einem guten Pfad unterwegs. Hamilton lebt auf seit seinem ersten Sieg in Silverstone. Russell mit Höhen und Tiefen, aber scheint irgendwie auch da zu sein. Also das würde ich jetzt mittlerweile sagen, wo wir jetzt die Sommerpause haben, dann doch auch eine der Positivgeschichten bislang, Mercedes.
Weil du gerade sagst, den richtigen Weg gefunden. Wir fahren ja hier von der Rennstrecke weg ins Spa, die ja mitten in den Ardennen liegt, bekanntermaßen viel Wald drumherum, jetzt viel Stau auch. Jetzt fahren wir gerade hier irgendwie über so einen holperlichen Waldweg. Das hat ja irgendwie jetzt auch so ein bisschen Tradition, dass wenn wir unseren Podcast aufzeichnen, dass es ein bisschen rumpelt.
Aber wir kommen jetzt gleich wieder raus aus dem Rumpel-Waldweg. Ich liebe den, weil das ist wirklich so ein kleiner Geheimweg. Jetzt fahren wir da, glaube ich, noch hinterm Campingplatz vorbei und dann sind wir im Prinzip aus Spa dann quasi fast schon raus, ne?
Ja, aus dem Gröbsten. Das sind so manche andere nicht. Sergio Perez zum Beispiel. Das war für ihn ein entscheidendes Rennen. Er hatte die besten Voraussetzungen, Peter, mit Startplatz 2. Viel draus gemacht hat er nicht, ne?
Nee, am Ende ist er Achter geworden. Ich glaube, 4 Zehntel pro Runde haben ihn allein auf Max Verstappen dann am Ende gefehlt, was wirklich unglaublich ist. Eigentlich hätte man ja gedacht, jetzt ist er mal vorne unterwegs und kann sein Rennen fahren. Der ehemalige Reifenflüsterer. Ja, geht um seine Zukunft. Ich meine, ja, das Qualifying, das war positiv. Am Ende steht es trotzdem 0-14 in dieser teaminternen Bilanz. Finde ich Wahnsinn, diese Zahl, wirklich. Also so vor die Wand gestampft worden zu sein von Max aus den letzten 7 Rennen vor diesem großen Preis von Belgien, hat er 21 Punkte eingefahren, das reicht alles nicht. Am Montag wird es die Entscheidung geben, oder beziehungsweise setzt man sich zusammen, spricht über Perez und dann in der nächsten Woche dann irgendwann, beziehungsweise in dieser Woche, wir strahlen ja dienstags aus, wird es dann wahrscheinlich eine Entscheidung geben gegen Perez, so würde ich jetzt im Moment das Ganze lesen.
Ja, kann also sein, dass die Entscheidung schon gefallen ist dann, wenn ihr es hört, aber es ist trotzdem
fast so, ne?
Ja, es klingt fast so. Also man muss auch ehrlich sein, kann einem, also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, kann einem fast schon ein bisschen leid tun. Ich weiß, es gibt viele Paris-Fans, ja, die sagen, ah, der wird ungerecht behandelt, was auch immer. Aber ich meine, das ist Rennen heute war, glaube ich, ein Spiegelbild seiner Leistungen. Jetzt ist es nicht so gewesen, dass er von weit hinten losfahren musste und dann ja im Verkehr festhing von zwei. Also es gibt nur eine bessere Startposition, die ist Platz 1. Ja, und der von Platz 1 losgefahren ist, ist dann am Ende Vierter geworden, nämlich Charles Leclerc. Mal gucken, was jetzt die Untersuchung gegen Russell noch bringt. Aber nichtsdestotrotz, das ist niederschmetternd für Sergio Perez.
Ja, vor allem eigentlich ist diese Entscheidung ja unausweichlich. Und sollten Sie sie nicht so treffen bei Red Bull, dann glaube ich, würde ich schon gespannt sein auf die Argumentation, warum es denn dann doch nicht der Fall ist, weil Leistung ist einfach Leistung und in dem Fall ist Nichtleistung halt auch Nichtleistung. Also eigentlich meiner Meinung nach sind wir ja alle auf einem Konsens, führt da kein Weg dran vorbei, dass man da irgendwie handeln muss.
Das heißt dann am Ende kann man sagen, die Schwäche von Perez rettet den schwachen Ricardo.
Ja, vielleicht ist es so, ja, auch sehr, sehr unkonstant. Und wenn man mal schaut, seitdem er jetzt wieder zurück ist in der Formel 1 und bei den Racing Bulls, dieser direkte Vergleich auch mit Tsunoda, den verliert er dann schon deutlich am Ende. Die zahlen jetzt mal die Tage irgendwie auch parat. Also, ja, Ralf sagte, ist der bessere Mann auch im Vergleich zu Perez, zumindest auch was diese aktuelle Form angeht. Aber wahrscheinlich wird es dann so kommen. Und dann hast du das, was Helmut Marko ja auch die letzten Wochen immer angekündigt hat, die Racing Bulls dann auch wieder als Junior-Team. Das heißt dann wahrscheinlich mit Tsunoda und Liam Lawson würde ich jetzt mal tippen, dass es dann so kommt. Der Neuseeländer angeblich ja auch vertraglich nur noch bis September bei Red Bull gebunden. Also da müssen sie tätig werden. Das Ganze könnte ja auch ja der Hintergrund sein, dessen, warum man jetzt diese Entscheidung auch treffen will bei Perez, weil dir sonst auch vielleicht ein Lawson von Bord geht.
Ja, den darfst du dir nicht durch die Finger gehen lassen, weil der hat ja auch schon nachgewiesen letztes Jahr, als er Daniel Ricciardo vertreten hat, dass er durchaus in der Lage ist, ein guter Formel-1-Fahrer zu sein oder vielleicht auch ein etwas besserer noch zu werden. Ja, Rennen an sich, ich fand's halt sehr taktisch geprägt, ne? Das war also die ganz großen Mega Überholmanöver gab's nicht. Also ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich vom Rennen, auch wenn es natürlich...
Ne, mit Leclerc und Piastri, ne? Das war einmal top verteidigt von Leclerc und Piastri dann im zweiten Schuss am Monegassen vorbei, aber ansonsten war es dünn, ne?
Ja, also ich will nicht sagen, dass es langweilig war, weil klar, es gab verschiedene Strategien, aber auf der Strecke ist tatsächlich jetzt nicht so viel passiert. Ferrari bleibt nach wie vor hinter den Erwartungen zurück. Also klar, man hält immer noch so ein bisschen Kontakt, zählt zu den Top-4-Teams. Aber auch da musst du natürlich sagen, wenn du von Platz 1 losfährst, Charles Leclerc zum 25. Mal die Pole geholt, 5 Siege, wenn er von der Pole gestartet ist, ansonsten insgesamt 6. Ja, konnte, ich meine, leid tun auch da, ne? Gutes Ergebnis mit Platz 4, aber willst natürlich mehr.
Ferrari nicht Pasta und nicht Pizza im Moment, würde ich sagen, sind da echt so ein bisschen so...
Lasagne oder was?
Lasagne vielleicht, genau. Ich möchte, also Niemandsland klingt so böse, aber da so zwischendrin, wo du eigentlich auch nicht genau weißt, in welche Richtung es jetzt irgendwie geht, und irgendwie machen sie es ja dann doch immer sich selber auch so ein bisschen das Leben schwer, auch mit Strategie. Ich hatte ja mit Charles Leclerc heute auch gesprochen, der dann auch sagte, ja, der erste Stop, der kam mir eigentlich irgendwie zu früh und ich bin nicht ganz sicher, ob wir da da die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ist natürlich auch schwierig in so einem taktisch geprägten Rennen, aber trotz allem von einem der vier Top-Teams, da erwarte ich irgendwie langsam auch ein bisschen mehr. Und ich meine auch Carlos Sainz, der ist ja jetzt in der WM auch zurückgefallen um einen Platz, also irgendwie nicht so richtig geglänzt hinten raus, kurz vor der Sommerpause.
Ja, auch da haben sie ja die Einstopp-Strategie probiert mit ihm. Also klar, im Unterschied jetzt mit Russell, siehst du ja, ne? Also was dann da an Pace drin ist. Also ich glaube, es hat jetzt keinen weiteren Bedarf mehr oder keinen Beweis mehr gebraucht, dass Ferrari Nummer 4 ist, ja, und hinter Max Verstappen und Red Bull. Ich weiß gar nicht, ob Red Bull nicht vielleicht sogar Nummer 4 ist im kompletten dem, was sie da so zeigen, und Max das Auto halt einfach nur ein bisschen besser dastehen lässt. Das finde ich wäre mal interessant.
Ja, wobei ich glaube, wenn Max Verstappen heute wirklich von vorne losgefahren wäre, dann wäre er auch ein Kandidat für den Sieg gewesen. Das glaube ich schon. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass er von 11 gestartet ist. Ne? Im letzten Jahr hat das dann irgendwie immer gereicht, von diesen hinteren Positionen loszufahren. Hat er ja auch dann die Motorenstrafe jeweils genommen. Aber ja, nochmal, ich glaube, dass das Auto hier dann ganz gut gepasst hätte dann auch für Verstappen, wenn er von vorne losgefahren wäre. Interessant finde ich wirklich die Frage jetzt gerade, was bei McLaren los ist, ne? Mit Zach Brown, mit dem wir auch gesprochen hatten, der ja am Samstag noch angekündigt hat, in der Sommerpause wird es die Entscheidung geben in Richtung einer Nummer 1. Wir haben auch darüber spekuliert, dass das Lando Norris vielleicht dann auch mal hilft, mental nochmal ein Stück auch wieder zuzulegen, Sicherheit zu gewinnen und vielleicht dann auch diese Fehlerchen, die er immer mit dabei hat, auszumerzen. Aber wenn ich jetzt das Rennwochenende wieder sehe, auch jetzt hier in Belgien, wieder kein guter Start, beziehungsweise mit dem, was danach passiert, unbedrängt ins Kies, Plätze verloren, ich glaube 3 an der Zahl. Ein Piastri, der bis auf diesen Boxenstopp, wo er einen kleinen Fehler drin hatte, das wieder total sauber und solide runterfährt. Also ist die Frage, ob das dann der richtige Zeitpunkt ist, sich jetzt für eine Nummer 1 zu entscheiden und ob das dann nicht vielleicht sogar noch eher Oscar Piastri sein müsste, weil er doch irgendwie wesentlich unbelasteter zu sein scheint als Lando Norris.
Was würde das mit Lando Norris machen, wenn der junge Piastri in seinem zweiten Jahr zur Nummer 1 intern bei McLaren ernannt wird? Also das könnte ihn ja auch komplett bügeln, ne?
Definitiv. Und ich finde, man merkt es jetzt auch schon, wie dünnhäutig er geworden ist, weil ich erinnere mich an Silverstone, als ich ihn auch nach dem Rennen gesprochen habe, wo er sich einfach hingestellt hat und gesagt hat, das war einfach mein Fehler, ich hab's verbockt, tut mir leid. Sowas schätze ich ja auch an Fahrern. Und heute war das dann so ein bisschen sehr dünnhäutig, vor allem eben auch angesprochen auf den Start. Da wollte er dann gar keine große Auskunft mehr geben. Und da verändert sich schon auch einiges im Moment, auch im Auftreten von Lando Norris.
Sorry, war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Wir fahren hier an wunderbaren Häusern vorbei. Es gibt wirklich tolle Anwesen hier. Und da konnten wir jetzt gerade ein bisschen in den Garten reingucken. Die haben da wirklich einen Whirlpool da, sitzen da drin. Ich weiß, es hat 20 Grad. Haben den Grill in Griffnähe. Also die können aus dem Whirlpool grillen und auf der anderen Seite war ein Fässchen Bier gestanden. Also,
ja, schon, ne? Ja, so geht's doch auch. Aber Obacht, gell? Nicht, dass die Bratwurst ins Wasser fällt.
Ja, ist abgelöscht. Also es war jedenfalls, ja, die lassen sich's da gut gehen. Also tatsächlich kann man sagen, wer Lust auf so ein bisschen hügelige Landschaft hat und wandern, also die Ardennen haben auch schöne Seiten, also nicht so, wie wir das oft hatten in den letzten Jahren, dass es hier so regnet, den hat man dafür am Samstag, den Regen.
Ja, aber apropos Kulinarik, du hast ja heute einen Frittentester gemacht da bei uns vor der Sendung oder beziehungsweise in der Sendung, wo wir ein bisschen die kulinarische Reise angetreten haben. Haben die geschmeckt? Direkt an der Strecke?
Tatsächlich habe ich nur eine ganz kurz probiert, weil mir ist dann in den Sinn gekommen, was ich erzählt habe, dass das aus Rindernierenfett, dass die richtige belgische Pommes im Rindernierenfett herausgebraten oder gebacken wird, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, frittiert. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob also Rindernierenfett, also weiß ich
nicht. Nach dieser Schalte mit den Infos, die du gegeben hast, haben die auch, glaube ich, zugemacht, ne, weil keiner mehr kam.
Rindernierenfett, ja, weiß ich. Also Vorsicht, ne, für jeden Vegetarier, der in Belgien Pommes essen möchte, lieber nicht, ne, weil.
Aber warum? Warum nehmen die Rindernieren
für den Geschmack?
Ja, okay, aber mein Gott, also ich meine, das hat man nicht schon alles gegessen. Ist das so ein Abtörner?
Ja, also allein der Gedanke, also ich mag keine Innereien, ehrlich gesagt. Und Rindernierenfett ist jetzt auch nicht so meins. Deswegen, aber sie haben gut, also tatsächlich haben sie gut geschmeckt. Aber also ja, manche Sachen ist es immer besser, man weiß es nicht. Also
ne? Die Waffeln,
Sandra? Ah, die Waffeln, da bin ich ja schon tagelang vorbeigegangen immer an diesem Stand und habe immer so eine mitgenommen. Die waren zum Glück relativ klein, weil da war schon echt wirklich ordentlich Zucker drauf. Also das, ja, es hat wirklich geknirscht in den Zähnen. Sie sind auch sehr, sehr lecker, aber echt viele davon kann man nicht essen. Also ich jedenfalls nicht, weil sonst hätte ich das Gefühl, ich habe einfach so einen Zuckerklumpen im Magen. Aber an so Süßigkeiten, da kann ich dann ja doch nicht so ganz vorbeigehen, ne?
Jetzt fahren wir gerade hier an so einem Parkplatz vorbei, mitten im Feld, und Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Also wenn man sieht, wie die da drin stehen mit ihren Autos, und wenn wir uns erinnern an die vielen Rennen, die es hier schon gab, wo es am Samstag und am Sonntag total geschüttet hat und die dann rausgezogen werden mussten mit Traktoren. Das ist jetzt heute Gott sei Dank nicht der Fall.
Ja, apropos, eins noch zu süß oder salzig. Mit Ralf ja auch gesprochen, für den ist beides nix. Ne? Also weder Waffeln noch Pommes. Muss ich dran denken. Wir haben ja unsere Tat mal getrifft mit ihm, aufgezeichnet, die letzte Woche in Kerpen. Hat er auch erzählt. Ne? Die Eltern hatten die Kartbahn ja gepachtet und da gab es ja eben auch diesen Imbiss, und seitdem kann er alles, was mit Frittenfett zu tun hat, nicht mehr riechen. Also keine Currywurst, keine Pommes. Also das eine der Aussagen, wer da mal reinhören mag, sehr gerne. Gibt's auch als Podcast mittlerweile bei Sky Q auch abrufbar. Also Hardenacke trifft mit Ralf Schumacher. Sehr, sehr interessant das Ganze. Hat Ralf viel erzählt.
Und du, Peter? Süß oder salzig?
Salzig, definitiv. Ich bin nicht so ein großer Fan von Süßigkeiten. Hatte auch diese Waffel probiert, wie wir beide ja.
Sascha, ja, war mir auch zu süß. Auch
echt zu süß. Also dann lieber eine Pommes mit Mayo.
Ja, bei mir, also ich bin auch eher dann salzig. Ich bin ja eher der Salzige. Das sagt man ja irgendwie jetzt, ne? In der Jugendsprache salzig, wenn man sauer ist. Also, ja. Aha. Also nicht mehr ich bin sauer, sondern ich bin salzig.
Also Norris war salzig heute.
Ja, der war richtig salzig. Verständlicherweise.
Totes Meersalz.
Also wirklich extrem. Ja, ich bin gespannt, wie die das jetzt dann machen wollen, ja? Die Jungs.
Eigentlich muss man sagen, kannst du es jetzt nicht machen.
Zerstörst du?
Ich glaube, das machen sie eh nicht, dass sie Piastri zu Nummer 1 machen, aber ich finde trotzdem jetzt auch andersrum gesprochen. Ich meine, Norris ist nach wie vor der Verstappen am engsten auf den Fersen hängt, aber trotzdem finde ich, kannst du es eigentlich jetzt gerade nicht machen, weil das wäre schon irgendwie, also ich finde es schwierig, ne? Nach zwei solchen Rennen jetzt von Norris mit diesen sich wiederholenden Fehlern und auf der anderen Seite der Iceman, Oscar Piastri, der das irgendwie alles weglächelt und wegnickt mit einer stoischen Ruhe. Also die Entscheidung jetzt zu treffen, wäre, glaube ich, kein gutes Timing. Dafür muss Norris jetzt erstmal selber gucken, dass er da wieder aus dieser kleinen Misere, in der er da gerade steckt, rauskommt.
Wobei ja auch der Oscar nicht fehlerfrei war, ne? Der hatte gestern in der Qualifikation keine cleane Runde, ist da zweimal im Kies gewesen mit ein paar Reifen und im Rennen jetzt auch. Der Boxenstopp, der geht auf seine Kappe. Also der rutscht da über diese eingezeichnete Standposition hinaus und macht es damit, ja, seinen Mechanikern schwer, weil die alles nochmal nachrücken müssen, um so einen guten Meter. Also sein Jungen vorne, da, der das Auto aufbockt, den hätte er fast noch auf die Hörner genommen. Also das muss man schon auch sehen. Kommt auch noch dazu, ne? Das ist jetzt dann auch nicht so, dass da alles super fehlerfrei läuft.
Nee, das stimmt. Nur es fällt halt bei ihm im Zweifel auf der Strecke dann nicht ganz so auf, wie es momentan bei Lando Norris einfach auffällt. Und er kriegt das dann irgendwie nochmal hingebogen. Ich meine, überleg, wie viele Runden hätte es noch gebraucht, und dann hätte er sich den Lewis Hamilton vorne weggeschnappt. Also ist er schon ein gutes Rennen gefahren, das muss
ja,
man schon sagen.
Wobei die Thematik natürlich war, das haben ja alle gesagt, ja, sobald du hinter einem hergefahren bist, das haben die Jungs auch im Cooldown-Room gesagt, sobald du Kontakt zu einem nach vorne hattest, war es vorbei mit der Herrlichkeit. Hinfahren ging relativ easy, aber vorbei dann das Nächste. Deswegen gab es ja da eben dann auch nicht die Fights. Ja, wir hatten ja diesen Zweikampf der beiden Mercedes-Piloten, wir hatten dann einen Dreikampf, dann hatten wir noch den Dreikampf mit Leclerc, Verstappen und Norris, wo nichts ging, über Runden hinweg. Ich glaube, da muss man schon mal drüber nachdenken. Die haben ja vor dem Wochenende diesen DRS-Bereich oben an der langen Camel Straight nach der Radion um 75 Meter verkürzt. Und da hatte, glaube ich, ja auch Peter, der Dr. Helmut Marko bei euch im Interview auch gesagt, warum hat man das gemacht? Wir dachten am Anfang aus Sicherheitsgründen, aber irgendwie so richtig gebracht hat es nichts. Die knapp 100 Meter hätten schon noch geholfen.
Ja, definitiv. Ne? Und wir haben es ja auch gerade schon mal gesagt, so diese fehlenden Überholmanöver jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es ja dann schon das ein oder andere spektakuläre Überholmanöver gab. Jetzt wirklich habe ich nur diese eine Szene da vor Augen. Schade, glaube ich, keine gute Entscheidung. Sollte man fürs nächste Jahr dann nochmal überlegen, ob man es wieder revidiert.
Ja, zwei Themen gibt's noch. Wir müssen über die Zukunft von Carlos Sainz reden. Damit verknüpft die Zukunft von Mick Schumacher. Und wir müssen noch kurz über Nico Hülkenberg sprechen. Davor aber, dieses Wochenende war für uns natürlich auch so ein bisschen eine Premiere. Wir sind ja normalerweise, wenn wir hier im Zirkus mit unterwegs sind, mit der gesamten Sky-Gruppe dann in meistens größeren Hotels. Das war an diesem Wochenende nicht so. Es ist generell in Spa ja relativ schwierig, Hotels zu finden, vor allem große. Deswegen sind wir da relativ verteilt. Aber wir waren in diesem Jahr ganz woanders. Wir hatten nämlich ein Haus quasi für uns alleine als Sky Deutschland. Jeder hatte da sein Schlafzimmer mit Bad, und dann hatten wir eine große offene Küche und ein riesen Wohnzimmer und einen Garten auch noch. Also irgendwie witzig, ne? Wie so eine Riesen-WG.
Ja, es war toll. Also ich fand's echt schön, dieses Haus. Das hatte ja der Besitzer, habe ich erfahren, auch erst vor, ich glaube, 2 Jahren gekauft und dann großflächig renoviert und saniert. Und dementsprechend fand ich, sah's auch wirklich alles total schön und top aus. Und ich mag das ja, wenn es dann so ein bisschen familiär und lauschig ist. Und dann triffst du dich da schön zum Frühstück und dann kriegst du noch Eier gebraten, wenn du sie gerne haben möchtest. Kannst dich aber ansonsten auch an allem bedienen, was so da ist und so. Und diese ganze Atmosphäre in dem Haus, die fand ich einfach sehr gemütlich.
Ja, bis auf das, dass die Treppe extrem geknarzt hat. Also das fand ich schon nicht. Und irgendeiner hat auch ganz schön geschnarcht hier bei uns. Ich weiß nicht, wer es war.
Wir haben ja jemanden im Verdacht, aber.
Hammer, das können wir, ist schwer zu sagen jetzt. Also ich war es nicht, weil ich hab's gehört, deswegen kann ich's nicht gewesen sein.
Ich war es auch nicht, weil du warst im zweiten Stock und ich war im Erdgeschoss. So laut würde ich nicht sagen.
Nee, das müssen wir nochmal rausfinden, wer das so laut geschnarcht hat. Aber es war extrem, extrem laut. Aber gut.
Ja, sehr hellhörig war es. Aber ich fand's auch schön. Das Örtchen, wie heißt das Örtchen nochmal, wo wir da sind?
Wilsalm, ja, das ist an der Salm, das ist einer der Flüsse, der vielen Flüsse, die es hier gibt, im Bereich der Ardennen. Der fließt dann irgendwann in die Maas. Ist auch einer der größeren Flüsse Belgiens.
Und knapp 40 Minuten von der Strecke. Vielleicht ein Tacken zu lang weg, finde ich, hier durch diese ganzen Serpentinen da immer zu gurken. Aber ja, wie gesagt, positives Erlebnis haben wir ja so sonst auch nicht, dass wir da irgendwie in einem Haus untergebracht sind da irgendwie alle beisammen sind, sondern es ist ja meistens tatsächlich ein Hotel irgendwo. Also hat noch gefehlt, finde ich gut. Würde es auch stark finden, wenn wir das nächstes Jahr dann genauso weitermachen.
Ja, wir hatten auch ein Billardzimmer hatten wir, ne?
Ja, stimmt.
Ja, da habe ich mich eher peinlich angestellt.
Kinozimmer, hätte man nochmal Analysen machen können jeweils von unseren Sendungen.
Ja, wir haben doch hier PlayStation haben wir gespielt. Das ist das Formel 1 Rennspiel.
Hast du gespielt?
Habe ich gespielt.
Hast du gewonnen?
Ja, ich bin da nicht so talentiert tatsächlich.
Gegen wen hast du gespielt?
Du, ich habe gegen den Kioni gespielt. Der war an diesem Wochenende unser Produktionsverantwortlicher. Der hat mich geschlagen. Er ist ja aber professioneller Zocker, glaube ich.
Ja, möglicherweise.
Wenig Chancen haben wir gehabt. Aber es war schön. Mit so einem Beamer, riesengroß, hat Spaß gemacht.
Ja.
Okay. Ich habe mich vorbereitet quasi, ne? Also ich bin die En Rouge mal schnell hochgefahren.
Ja. Sehr gut, fand ich auch lustig. Unser einer von den 2 Kameraleuten, der Christian Bob, der hat das auch mal mitgespielt. Und dann saßen wir zusammen am Gatter und dann tauchte eine so eine Rundenzeit auf. Und dann flüsterte er mir so zu, naja, die bin ich auch einmal gefahren. Was war es nochmal, Christian?
Was ist eine 1,49?
Ja, er überlegt gerade noch. Aber er hatte wahrscheinlich alle Hilfsmittel an, die man überhaupt ankaben kann. Das ist natürlich auch möglich. Im Autoscooter-Modus. Natürlich auch drin. Ja, dann lass uns doch mal schnell über die Themen sprechen, die ich gerade angerissen habe. Nico Hülkenberg war, wie schon in Ungarn, kein gutes Wochenende, wo er allerdings tatsächlich nicht so viel dafür konnte. Ne?
Hey, hat einfach nicht funktioniert mit dem Auto. Der jetzt auch mal so einen extrem kleinen Flügel gebracht. Das Ganze während einer Saison, glaube ich, gab es beim Haas-Team auch noch nie. Jetzt müssen wir mal gucken, was man damit anfängt. Das ist auch nochmal gehört. Ne? Ich meine, am Ende haben sie auch nicht wirklich einen Windkanal, den sie dann da so einsetzen können und nutzen können, um dann schon vorher auch die Erkenntnisse zu haben. Also ich glaube, ganz so unhappy sind sie bislang damit nicht. Ne? Jetzt muss man erstmal abwarten, was der noch bringt, auch auf anderen Strecken. Aber ja, für ihn war es der Satz mit X, das war nichts. Und da kann man auch einen Haken dahinter machen. Hat ein tolles Ergebnis bislang eingefahren, ist Elfter in der Fahrerwertung, 22 Punkte, hat seinen Teamkollegen im Griff. Also das passt. Muss man jetzt nicht überstrapazieren das Wochenende. War jetzt mal nicht so glücklich aus seiner Sicht.
Er hatte sich auch angedeutet schon am Freitag eigentlich, dass da nicht so viel gehen würde. Das war ziemlich, ziemlich klar. So, dann haben wir natürlich noch ein bisschen Stühlerücken. Über die Sauber-Thematik hatten wir ja schon mal gesprochen. Also Andreas Seidel raus aus der ganzen Nummer. Sommer. Jetzt kommt Mattia Binotto, der dann wohl nach der Sommerpause dann übernimmt. Es gibt ein paar Gerüchte, dass er möglicherweise in Monza dann das erste Mal mit dabei sein soll. Mal gucken, also das würde ja auch passen.
Ja, und ganz interessant, dass er eventuell auch noch jemanden installiert, der dann sozusagen als Teamchef fungieren könnte. Mike Krack, da ein Name, aber eben auch Jonas Wheatley von Red Bull. Also da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das dann am Ende gehen wird. Wird auch spannend bleiben, genauso wie der Fahrermarkt ein großes Thema bleiben wird, auch jetzt in der Sommerpause. Ocon, das hatten wir vor Wochen schon gesagt, ist jetzt Richtung Haas gewechselt. Das steht fest, dass das Pärchen dann für nächstes Jahr mit Behrmann und Ocon. Und dann die große Frage, ja, was macht Carlos Sainz? Nach unseren Informationen wird er zu Williams wechseln. Also alles andere würde mich jetzt wundern. Schon darüber berichtet worden, auch von einigen Medien. Also da scheint sich dann doch jetzt doch wieder herauszukristallisieren, dass es dahin geht. Und dann hätte Mick ja dann vielleicht freie Bahn bei Alpine oder eben auch beim Sauber-Audi-Team dann doch diesen Platz zu bekommen in der Formel 1.
Ja, das muss man mal abwarten. Klar, Mattia Binotto war einst sein Förderer bei Ferrari, als er im Ferrari-Junior-Team war, Mick Schumacher. Also das könnte passen, dann hätten
schon
wir
an der Seite von Michael ja auch gearbeitet, ne?
Tatsächlich, ja. Dann könnte das natürlich auch eine tolle Geschichte werden, dann mit zwei deutschen Fahrern. Also ausschließen würde ich es jetzt mal nicht. Also durchaus im Bereich des Machbaren und Möglichen. Ja, und bei Alpine, da ist Bruno Fermin auch nur noch Geschichte als Teamchef. Also bleibt dem Unternehmen erhalten, wie es immer so schön heißt. Also wird sich um die sportlichen Belange kümmern. Bei einem Team, das offiziell jetzt bekannt gegeben hat, dass man als Motorenhersteller dann es bevorzugt, einen anderen zu nehmen, weil der besser ist. Das ist ja irgendwie auch eine Geschichte.
Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, wenn du dieses ganze letzte Jahr auch anschaust, weil genau vor einem Jahr standen wir auch in Belgien und am Freitag gab es dann oder am Donnerstagabend gab es dann schon die Nachricht, ja, Ottmar Schaffnauer ist jetzt nicht mehr Teamchef, ist weg. Da wurde als Nachfolger nämlich Bruno Fermin präsentiert. Seitdem der Teamchef, genau ein Jahr später im Prinzip genau die Blaupause, also genau die gleiche, die haben wahrscheinlich in der Pressemitteilung einfach nur die Namen ausgetauscht. Und ich finde halt, das ist, also diese Entscheidung zu treffen, wir gehen zurück von einem Werksteam zu einem Kundenteam, das ist schon irgendwie eine Klatsche für sich selber, ne?
Ja, vor allem, die haben ja den Motor für 2026 schon entwickelt oder sind da dran, den zu entwickeln. Also, was machen sie damit? Können sie jetzt wegwerfen oder wie oder was? Also, das finde ich ja auch allein das wiederum, was das an Geld gekostet hat, ja, und Geld verbrannt hat. Gut, vielleicht können sie den irgendwo für ihr Langstreckenprogramm verwenden, all das, was sie da gesammelt haben. Aber das ist ja Wahnsinn. Also, das kannst du ja eigentlich niemandem erzählen, dass du ein Motorhersteller bist, bei der Formel 1 seit Jahren dabei bist, irgendwie ständig irgendwie versuchst, vorne mit dabei zu sein, Weltmeister zu werden. Gab's ja vor Jahren immer wieder mal diese Ansagen, so und so viele Jahre brauchen wir, dann fahren wir mit Titeln mit. Und dann gibst du auf und sagst, oh, jetzt fahren wir dann mit einem Mercedes-Motor. Also das ist unfassbar eigentlich. Ja, und da geht's jetzt ja auch drum, wer da neuer Teamchef wird. Peter, wir haben da ja auch schon, glaube ich, am Wochenende ein paar Mal drüber gesprochen. Oliver Oakes scheint da der heißeste Kandidat zu sein.
Ja, bei Hightech unterwegs in der Formel 2 und Formel 3 verdichten sich die Gerüchte, dass er das werden könnte. Und was das dann auch wieder heißt, zum Beispiel auch für Mick, ist dann die große Frage. Also irgendwie, wie sagt Ralf immer, in der Formel 1 ist so viel Dynamik, dass man heute nicht weiß, was morgen passiert. Und das scheint da auch sowieso der Fall und das Programm zu sein bei Alpine. Also wenn man jetzt mal diese ganzen Teamchefs sich nochmal vor dem geistigen Auge vergegenwärtigt, wow, also da kommt man ja kaum nach. Allein in den letzten 5, 6 Jahren, was da alles an Personal irgendwie gewechselt wurde. Ja, bin gespannt, was wir dann in einigen Wochen, wenn es in Sandford weitergeht, geboten kriegen, Fahrerseite und womöglich auch Entscheidungen Richtung neuer Teamchefs.
Ja, spannend. Und vor allem, was die dann für Personal dann noch weiter mitbringen. Jetzt Oliver Oakes, du hast es gesagt, Formel 2 erfahren, unter anderem ja auch damals mit Nikita Mazepin eng verbunden und ja auch dann gesamt mit der Familie Mazepin. Also ich glaube jetzt nicht, dass die wieder zurückkommen. Aber ja, es ist spannend. Mitte 30 ist der. Sehr guter Mann, stand wohl auch schon mal in Kontakt mit Red Bull. Also das ist einer, der durchaus weiß, was er tut. Und hat aktuell ja auch einen Formel-2-Fahrer, der ganz gut dabei ist, nämlich mit Paul Aron, der ja durchaus oder dem auch durchaus zugetraut wird, dass er im Formel-1-Bereich dann auch mal tätig sein kann. Also da kann noch viel passieren bei Alpine und ja, deswegen nach wie vor auch offen, was mit Mick Schumacher passieren wird. Ich glaube, jetzt haben wir alle Themen, oder? Oder haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles durch.
Wir könnten natürlich noch mal kurz drüber sprechen, wer für euch, also Enttäuschung der Rennen bis zur Sommerpause und Überraschung bis jetzt.
Also Enttäuschung, wenn ich jetzt mal auf die Teams gehe, definitiv Alpine. Wenn ich auf die Fahrer gehe, eigentlich darf ich gar nicht Sergio Perez sagen, weil das hab ich irgendwie schon so erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wenn du jetzt auch mal auf die Fahrer guckst, ja, die Paarung hier, ne, aktuell bei Sauber, Bottas und Joe, die sind eigentlich nicht existent, ne?
Ja, außer aus Social Media. Also das ist ja ganz unterhaltsam zumindest.
Ja, wenn ich mich jetzt auf eine positive Erscheinung festlegen sollte, würde ich jetzt einfach, um mal was anderes zu sagen, Nico Hülkenberg wählen, ne? Weil ich finde, mit diesen bescheidenen Mitteln, die es beim Haas-Team ja nach wie vor gibt, macht er einen überragend guten Job. Nochmal 22 Punkte nach diesen 14 Rennen. Das ist schon, glaube ich, nicht hoch genug einzuschätzen. Größte Enttäuschung, irgendwie dann doch Red Bull, weil die so vielversprechend eigentlich gestartet sind, alle Voraussetzungen haben, ein Top-Team eigentlich beieinander haben und ja, eingangs mit dieser Christian Horner-Affäre gestartet sind, keine Ruhe ins Team kriegen, Sergio Perez Vertrag verlängert, jetzt wackelt er, wird wahrscheinlich raus sein, Max Verstappen, der hier und da die Nerven verliert, also da ist so viel Unruhe drin, sie haben irgendwie das Glück, dass McLaren da bislang noch nicht alle Register zieht, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, aber finde, dass Red Bull schon auch eine der Hauptenttäuschungen ist, auch wenn sie überall auf einen stehen.
Ja, gut, ja, kann man argumentativ so stehen lassen auf jeden Fall. Für mich größte Überraschung Mercedes nach dem Start, den die hingelegt haben, sich jetzt so zu entwickeln in dieser Saison mit Ruhe, die sie dann doch irgendwie gezeigt haben. Und es ist ja nicht einfach, ne? Du hast dann Nummer 1 Fahrer über Jahre hinweg wie Lewis Hamilton, der das Team verlassen wird. Trotzdem kriegen sie es hin, finde ich, zumindest nach außen hin, dass das eigentlich gut sich darstellt. Gut, die Leistung ist jetzt auch da, aber trotzdem, die war am Anfang nicht da. Das haben sie hingekriegt. Deswegen würde ich sagen, Überraschung, positive Überraschung Mercedes und negative Überraschung finde ich Lando Norris, weil ich gedacht habe, dass der stabiler ist. Also bis vor ein paar Rennen hätte ich ihn anders eingeordnet, aber wenn ich sehe, was da jetzt passiert ist in den letzten Rennen seit seinem Sieg in Miami, ne, dürft ihr nicht vergessen, ist ja auch schon ein bisschen her, kam nicht mehr so viel dann und zu viele Fehler. Deswegen sind das so meine. Kann man natürlich gut und hart drüber diskutieren, aber das ist zumindest das, was ich jetzt so empfunden habe.
Ja, auch interessant. Ne? Und wie gesagt, Norris ist irgendwie auf der Suche nach sich selbst, in welche Richtung es gehen soll. Hat er ja auch eingangs der Saison mal gesagt, ne, dass er so ein bisschen einen Imagewandel betreibt, ne, vom Clown in Anführungsstrichen zu ein bisschen seriöseren Zeitgenossen. Jetzt versucht er irgendwie so diese Ideallinie zu finden, ne, der Teamplayer zu sein, aber irgendwie auch hart für sich irgendwie kämpfend, ne, wenn man diese Szene mit Verstappen auch nochmal aus Österreich sich vergegenwärtigt. Also er kämpft mit sich und sucht nach sich. Ne? Und wir hatten das ja auch mal, Sascha, besprochen, so der Max Verstappen, der hat halt diese Klarheit, wie man immer auch das finden mag, aber ne, er ist irgendwie so klar und auf eine Art einfach, meine ich positiv, strukturiert und daran knabbert Norris noch. Ne? 6. Saison, mal gucken, wie er sich da entwickeln kann die nächsten Wochen und Monate.
Das Tolle ist, wir drei haben 3 verschiedene Meinungen gehabt oder insgesamt natürlich dann 6 und alle sind schlüssig. Das finde ich super an der Formel 1 Saison 2024. Eure Meinungen würden uns natürlich auch interessieren. Gerne uns auf Instagram schreiben. Das ist wirklich mega interessant und macht natürlich auch Spaß, über diese Dinge zu diskutieren, die sich da ergeben haben. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, jetzt haben wir Ferien, das heißt, wir können uns damit dann auch noch ein bisschen beschäftigen, wenn wir irgendwo rumliegen, wenn wir jetzt Urlaub machen mit der Familie jeweils. Ja, das ist genau nämlich das, was auf uns wartet.
Ja, euch kann man ja eh auch nochmal sagen. Ne? Ich meine, wir kriegen ja so viele Zuschriften dann irgendwie auch bei Instagram oder auch bei X. Das ist irgendwie auch schön. Ne? Immer gutes Feedback, auch wenn es mal kritisch ist. Viele positiven Zuschriften. Also vielen Dank auch dafür. Und tatsächlich ist es ja so, dass man das dann immer wieder liest, ob man am Flughafen ist da mal Zeit hat oder auch unter der Woche mal, vielleicht nicht immer direkt antwortet, aber dann doch bemüht ist, zumindest mal so 99% zu beantworten. Und so halten wir es in der Sommerpause auch.
Vielleicht könntet ihr uns vielleicht auch noch was zuschicken über die Sommerpause. Wie gestaltet ihr denn eure freie Zeit ohne die Formel 1? Fände ich mal interessant. Was habt ihr alles so vor im Sommer? Schickt mal zu.
Da ist hier sogar ein Sessellift, wo wir gerade fahren. Also ich sage ja, die Ardennen überraschen mich immer mehr. Skifahren kann man ja auch anscheinend, offensichtlich. Also, das war's von uns. Jetzt geht's ab in die Ferien. Euch eine gute Zeit, passt auf euch auf. Und den nächsten Podcast gibt's natürlich dann auch in der Vorberichterstattung auf das nächste Rennen, das wir dann haben werden in Sandford. Das wird dann am 20. August der Fall sein. Also schon mal vormerken, das ist der Dienstag vor dem Sandford-Wochenende, 20. August, ab 12 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt, dann die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Gute Zeit!
Gute Zeit, bis dahin!
Liebe Grüße und schöne Sommerferien!
Ja, und wie gut, dass wir es jetzt so lange gezogen haben mit der Verabschiedung und ich hier gerade nochmal geguckt habe. Sandra schaut auch nochmal gerade, denn just in diesem Moment kam gerade die Meldung rein von der Formel 1, von der FIA, vom Motorsport-Weltverband, was das Gewichtslimit von George Russell anbelangt, Sandra.
Er ist disqualifiziert vom Rennen.
Oh, bitter.
Definitiv. Und ich habe gerade noch mal diese Begründung gelesen. Da wird ja immer viel geschrieben, was da auch das Team dazu gesagt hat etc. Und ich glaube, diese Entscheidung kam jetzt auch so schnell. Normalerweise dauert das ja immer etwas länger, weil das Team einfach auch gesagt hat, nein, alles, was ihr, liebe FIA, gemessen habt, ist korrekt. Das war einfach ein Fehler unsererseits.
Oh, das ist natürlich tragisch. Ne? Wie viel waren es jetzt? 1,5? Was war's?
1,5 Kilo zu leicht.
Ja, bitter. Tut mir leid für George Russell. Vor allen Dingen, wenn man jetzt diese ganzen Bilder nochmal vor Augen hat, mit dieser super Taktik, die er auch selber gewählt hat, ne? One Stop, also ein Stopp auf den Harten, das so lange gemanagt hat, hinten raus nochmal die schnellste Runde gefahren ist, also jetzt von seinen Runden. Ja, tut mir richtig leid, wirklich. Also ist bitter, aber so ist dann manchmal der Sport.
Ja, und man hätte, ich meine, 1,5 Kilo ist jetzt nicht so viel. Wenn er Tempo rausgenommen hätte und weniger Spritverbrauch gehabt hätte, hätte er das managen können. Ich glaube, das wäre möglich gewesen, wenn es aufgefallen wäre.
Definitiv. Ich glaube, dass es da vielleicht auch einfach untergegangen ist, weil sie sich so sehr darauf konzentriert haben, dass er so reifenschonend irgendwie fährt, dass er diesen Einstopper über die Zeit bringt. Dann hat man noch die Situation mit Lewis Hamilton. Dahinter muss man dann auch irgendwie managen. Und mein Gott, ist halt einfach, sind auch alles nur Menschen, ne? Da geht halt dann auch mal was durch.
Ändert aber trotzdem nichts an meiner Einschätzung überhaupt, was meine Überraschung war. Das will ich nur noch mal klar sagen. Es bleibt für mich das Mercedes-Team, gell? Nicht, dass wir da irgendwie falsch denken. Jetzt ist, ja?
Ja, jetzt ist es Lewis Hamilton, der mit zwei Siegen der Zweitbeste ist, was jetzt die Siege angeht, hinter Max Verstappen. Also er seit Silverstone, haben wir auch gesagt, wieder voll da. Ja, Glückwunsch Lewis Hamilton.
Ja, dem ist nichts weiteres hinzuzufügen. Also, George Russell, nicht der Sieger, leider disqualifiziert worden aus seiner Sicht. Das heißt, alle anderen rücken auf. Hamilton auf 1, dann haben wir an Position 2 Oscar Piastri. Und Charles Leclerc ist auch auf dem Podium.
Definitiv, Charles Leclerc ist auf dem Podium. Und das Gute ist jetzt aber, ne, die Trophäe, die bleibt auf jeden Fall schon mal im Team. Also kann George Russell jetzt einfach ein Zimmerchen weitergeben zu Lewis Hamilton, ne?
Ja, klar. Und Leclerc wird ja auch noch nachgereicht bekommen dann von Piastri. Also einmal durch die Hände gegangen, das Ganze. Okay, ändert nichts dran, dass wir uns jetzt in die Ferien verabschieden. Nochmal gerne ganz schnell euch alles Gute und macht's gut. Ciao, ciao. Jetzt gibt's auch keine neuen Mitteilungen mehr.
Hoffentlich nicht. Nicht, dass der Carlos am Montag noch um die Ecke kommt.
Habt eine schöne Sommerzeit. Bis Sandford. Grüße.
Und offensichtlich ist noch lange nicht Schluss, was unseren Podcast anbelangt. Jetzt melde ich mich nochmal. Einige Stunden, nachdem wir aufgenommen hatten, am Sonntag, sind wir jetzt alle irgendwie angekommen, teilweise ja schon im Urlaub. Und jetzt gibt's die Meldung. Ja, Carlos Sainz hat jetzt doch unterschrieben bei Williams. Es ist ein Zweijahresvertrag wohl geworden mit einer Option auf eine Verlängerung. Ob da irgendwelche Klauseln drin sind, wissen wir jetzt noch nicht. Aber Fakt ist, der fährt nächstes Jahr also bei Williams, wird der Teamkollege von Alex Albon.
Und damit ist dieser Sitz also auch jetzt dann schon weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, durch diese Entscheidung von Carlos Sainz zu Williams zu wechseln, wird es jetzt relativ schnell gehen. Alle anderen Dominosteine könnten jetzt auch umfallen. Und wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, über die Möglichkeiten für Mick Schumacher. Audi ist jetzt natürlich eine, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und Alpine natürlich auch. Denn so viele Fahrer gibt es jetzt nicht mehr auf dem Markt, die Erfahrung mit sich bringen. Mal schauen, was sich da tut die nächsten Tage. Also, fix ist Carlos Sainz an der Seite von Alex Albon die nächsten 2 Jahre bei Williams. Und die haben damit natürlich auch eine ganz interessante Fahrerpaarung für die kommenden Jahre. Also, das war's dann jetzt auch wirklich endgültig. Weitere Entscheidungen, glaube ich, werden in den nächsten Stunden nicht mehr anstehen. Backstage, Boxengasse geht in die Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, wie wir gerade vorhin schon gesagt haben. Und ja, alle anderen Dinge, die sich irgendwie dann tun und möglicherweise auch noch passieren werden im Rahmen der Formel 1, werdet ihr mitbekommen auf unseren Social Media Accounts. Also nochmal, macht's gut, schöne Zeit und wir melden uns dann wieder, wenn es weitergeht mit der Formel 1 vor dem Rennen in Sanford.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.